Hallo und herzlich willkommen zu Von Rebellio und Rebellion, eurem Podcast über Protest im Laufe der Geschichte. Ich bin Lena und heute geht es um die 68er-Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland.
Sie beschäftigen sich damit, fortgesetzt zu provozieren. Wären Sie einverstanden, wenn man Sie einen Berufsrevolutionär nennen würde?
Wir sind viele im SDS, die meinen, dass es notwendig ist, um Mensch zu bleiben, sich politisch zu betätigen und die ganze Kraft dafür einzusetzen. Wenn Sie das berufsrevolutionär nennen, dann sind wir das.
Das war Rudi Dutschke 1967 in einem TV-Interview mit dem WDR. Er war einer der Wortführer der 68er-Bewegung. Berufsrevolutionäre also. Aber für was haben sich diese Berufsrevolutionäre der 68er eigentlich genau eingesetzt? Was waren ihre Forderungen und wie sind sie überhaupt entstanden? Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Die 68er waren eine internationale soziale Bewegung, an der sich vor allem Studierende und Jugendliche beteiligten. Ihren Ausgangspunkt hatte die Bewegung in den USA. Später breitete sie sich aber weltweit aus, vor allem in Europa. Zentren der Bewegung waren unter anderem Frankreich, Italien, die Bundesrepublik Deutschland, Japan oder auch Mexiko. Zeitlich umfasste die Bewegung fast ein ganzes Jahrzehnt, von den frühen 1960ern bis ungefähr 1970. Aber um das Jahr 1968 herum war in den meisten Ländern der Höhepunkt der Bewegung erreicht, deshalb auch der Name 68er. Ich werde mich heute in dieser Folge aber auf den deutschen Teil der Bewegung konzentrieren. Beginnen wir einmal mit der Ausgangssituation. Wie waren die Voraussetzungen in Deutschland, damit diese Bewegung entstehen konnte? Wenn man sich die Situation der BRD, also Westdeutschlands, in den 1960ern ansieht, dann gibt es ungefähr 6 Punkte, die wichtig waren für das Entstehen der 68er-Bewegung. Punkt 1 war die wirtschaftliche Lage. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die deutsche Wirtschaft in den 1950er Jahren wieder an Fahrt aufgenommen. Man sprach vom sogenannten Wirtschaftswunder. Es ging Deutschland also wirtschaftlich bis in die 1960er hinein sehr gut. Allerdings Mitte der 1960er herum schwachte das Wachstum wieder ab. Das Wirtschaftswunder war also langsam schon wieder vorbei. Der zweite Punkt war die nicht aufgearbeitete NS-Vergangenheit. Deutschland hatte sich also wirtschaftlich schon wieder vom Krieg erholt. Allerdings war der Krieg noch nicht historisch aufgearbeitet worden. Also es hat sich zum Beispiel die BRD noch nicht die Frage gestellt, inwieweit die Gesamtbevölkerung Deutschlands Mitschuld trug am Holocaust und an den anderen Verbrechen der Nazis. Stattdessen wurde diese Zeit, also die gesamte NS-Zeit, aber auch der Zweite Weltkrieg, im Gedächtnis der Deutschen eher verdrängt. Hinzu kam, dass viele Menschen, die während der NS-Zeit Mitläufer waren oder sogar Täterinnen, innerhalb der BRD, also nach der NS-Zeit, immer noch einflussreiche Positionen besetzten, zum Beispiel Professorenstellen an Universitäten. Der dritte Punkt ist der Kalte Krieg und Deutschlands Position darin. In den 1960er Jahren wird die Welt vom Kalten Krieg beherrscht, also dem großen Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion. Ständig herrscht die Angst, dass Krieg ausbrechen könnte. Das geteilte Deutschland befindet sich genau zwischen den Fronten. Die DDR wird kontrolliert von der Sowjetunion und die BRD wird kontrolliert von den USA. Die Hauptstadt Westdeutschlands, also der BRD, befindet sich damals in Bonn. Der vierte wichtige Punkt war der Vietnamkrieg. Ich habe ja gerade gesagt, dass Kalter Krieg herrschte. Kalter Krieg meinte auch, dass es keine direkten militärischen Konflikte zwischen Sowjetunion und USA gab. Allerdings gab es Stellvertreterkriege. Und der Vietnamkrieg war eben einer dieser Stellvertreterkriege zwischen den USA und der Sowjetunion, an dem sie direkt, aber vor allem indirekt beteiligt waren. Es geht hier um militärische Auseinandersetzungen auf dem südostasiatischen Festland, vor allem im Gebiet des heutigen Vietnam, zwischen 1945 und 1975. 1954 zieht sich Frankreich, das diese Region bisher als Kolonialmacht beherrschte, aus der Region zurück. Und das Land wird in 2 Teile geteilt. Nordvietnam wird kommunistisch regiert und dementsprechend von der kommunistischen Sowjetunion unterstützt. Im Südvietnam wird eine Militärdiktatur errichtet, die unter anderem von den USA unterstützt wird. Ab 1964, also Mitte der 1960er Jahre, beteiligt sich die USA massiv am Krieg in Vietnam. Sie unterstützen eben die Militärdiktatur im Südvietnam gegen das kommunistische Nordvietnam. Der Krieg bringt den USA relativ hohe Verluste und ist vergleichsweise erfolglos. Sie ziehen sich 5 Jahre später aus der Region zurück. Für die Weltöffentlichkeit wurde dieser Krieg aber ein Symbol des Ungleichgewichts und der eskalierenden Unmenschlichkeit der USA. Nordvietnam, gegen das die USA nämlich vorging, war relativ arm und wirtschaftlich und sozial schlecht gestellt, wohingegen die USA ja eine militärisch-technisch total übermächtige Supermacht war. Das bedeutete, es gab ein totales Ungleichgewicht zwischen den verschiedenen Kriegsparteien. Das wurde von der Weltöffentlichkeit eben sehr kritisch gesehen. Der 5. Punkt waren die sogenannten Notstandsgesetze. Anfang der 1960er arbeitete die Bundesregierung bereits seit längerem an einer Änderung des Grundgesetzes. Im Falle einer Krisensituation, wie zum Beispiel einem Krieg, einer Umweltkatastrophe oder auch einem Aufstand, sollte es der Regierung möglich sein, besondere Rechte zu haben, damit sie weiterhin handlungsfähig bleibt. Das bedeutet zum Beispiel, dass sie leichter Gesetze erlassen kann, dass das Briefgeheimnis eingeschränkt werden könnte oder dass im Falle von Unruhen innerhalb von Deutschland die Bundeswehr eingesetzt werden könnte. Die Gesetze waren in Deutschland extrem umstritten, da viele Assoziationen zum Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten hatten und befürchtet wurde, dass so eine starke Beschneidung der Freiheiten und Rechte der Bürger und Bürgerinnen möglich sei, was ausgenutzt werden könnte. Der 6. und letzte Punkt ist die Entstehung einer neuen linken Bewegung. In den frühen 1960er Jahren entstehen vor allem in London und in Paris, aber auch in vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel in der BRD, neue linke Bewegungen. Diese fordern zum Beispiel eine neue sozialistische Gesellschaftsordnung oder eine neue Transformationsstrategie, die unter anderem besagt, dass sich der Einzelne nicht mehr der Gruppe unterordnen soll, was vorherige sozialistische Strategien ja durchaus gefordert hatten. Oder sie schlugen neue Organisationskonzepte vor, wie zum Beispiel, dass die Öffentlichkeit durch Provokation aufgerüttelt werden sollte. Das Problem der Bewegung war, dass sie relativ theoretisch blieb und von recht kurzer Dauer war. Aber sie legte den theoretischen Grundstein für die 68er und lieferte deren Gedankengut. Die Ausgangslage war also durchaus recht komplex. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist noch relativ gut, wird aber langsam wieder etwas schlechter. Die NS-Zeit ist kaum aufgearbeitet und die Welt befindet sich im Kalten Krieg. Das geteilte Deutschland genau zwischen den Fronten. Der Vietnamkrieg wird Symbol dieses Kalten Krieges. Gleichzeitig sollen Notstandsgesetze in der BRD erlassen werden und eine neue linke Bewegung bringt neues Gedankengut in das politisch linke Lager. Doch wie entstand aus dieser Ausgangssituation die 68er-Bewegung? Vorbild und Impulsgeber für die deutschen Proteste waren die USA. Dort gab es bereits in den 1950ern die Bürgerrechtsbewegung, an deren Spitze Martin Luther King stand und die gegen Rassendiskriminierung kämpfte. Von dieser Bürgerrechtsbewegung ausgehend entstanden in den USA große und landesweite Studierendenproteste, die sich vor allem gegen den Vietnamkrieg, aber auch für eine Reform der Universitäten einsetzten. Man spricht hier unter anderem vom sogenannten Free Speech Movement. Bevor ich aber jetzt genau erkläre, wie die Bewegung in Deutschland entstand, möchte ich erst einmal die Ziele der 68er-Bewegung in Deutschland zusammenfassen, damit ihr schon mal einen guten Überblick habt. Wie auch die Studenten in den USA fordern die deutschen 68er eine Reform der Universitäten. Dabei kritisieren sie vor allem 2 Punkte. Einerseits kritisieren sie, dass die Unis immer mehr zu Produktionsstätten neuer Arbeiter und Arbeiterinnen verkommen. Dass es eben an der Universität nicht mehr darum geht, dass man sich bildet, um der Bildung willen, sondern dass es nur noch darum geht, auf einen Beruf vorbereitet zu werden. Und andererseits ist der ganz große Kritikpunkt an Universitäten, dass sie total autoritär sind, also dass die Studierenden keine Möglichkeit haben, sich an den Entscheidungsprozessen der Universität zu beteiligen und dass es sehr starke Hierarchien gibt, also sehr ungleiche Machtpositionen, zum Beispiel zwischen Professoren und Studierenden. Zusammengefasst werden diese Kritikpunkte ganz gut unter dem Slogan »Unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren«. Der Talar, das ist die offizielle Robe von Professoren und Professorinnen bei offiziellen Anlässen und da sei sozusagen der Muff von 1000 Jahren darunter, also da hat sich in den letzten 1000 Jahren nicht viel geändert. Außerdem kritisiert die 68er-Bewegung, dass es viel zu viel autoritäre Strukturen in der gesamten Gesellschaft gäbe, vor allem in der Politik. Also es soll überall viel flachere Hierarchien geben und nicht so ungleiche Machtpositionen. Wie auch die US-Studenten protestieren sie natürlich gegen den Vietnamkrieg, der ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, einfach ein Symbol, ein Negativsymbol des Kalten Krieges geworden ist. Und Sie kritisieren auch ihre Elterngeneration, die sich mehr für den wirtschaftlichen Wiederaufbau interessiert, als für die Verbrechen der NS-Zeit, die eher verdrängt werden. Zu dieser Zeit kommt einfach auch sehr viel an die Oberfläche, wie viele ehemalige Nationalsozialisten noch hohe Ämter in der Gesellschaft bekleiden. Und das kritisieren die 68er sehr stark und fordern eben eine völlige Aufklärung der Schuldfrage und allgemein der ganzen NS-Verbrechen, um zu verhindern, dass so etwas wie der Holocaust noch einmal passiert. Deshalb kritisieren sie auch die geplanten Notstandsgesetze, die sie eben an das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten erinnern und bei denen sie Angst haben, dass sie ausgenutzt werden könnten. Später kommt bei den 68ern auch noch der Kampf gegen die Boulevardpresse hinzu, vor allem gegen den Springer Verlag. Dem Springer Verlag gehören verschiedene Boulevardzeitungen, zum Beispiel die Bild-Zeitung, und die stellt die Studierendenproteste immer sehr negativ dar. Und der Bild und anderen Springer-Medien wird dann eben vorgeworfen, dass sie die öffentliche Meinung lenken würden. Die 68er fordern zum Schluss sogar, enteignet Springer, da der Springer Verlag sehr große Teile des gesamten Pressemarktes, vor allem in Berlin, beherrscht. Also die Forderungen und die Kritikpunkte der 68er, sie sind genauso komplex wie eigentlich die Ausgangssituation. Es geht vor allem um neue Unistrukturen und neue Inhalte an den Universitäten. Es wird der Vietnamkrieg kritisiert und gefordert, dass dieser beendet wird. Man ist gegen die Notstandsgesetze und fordert, dass die NS-Vergangenheit lückenlos aufgeklärt wird. Also, wir wissen jetzt, Vorbild für die Proteste in Deutschland waren die USA. Wir wissen auch, was die 68er in Deutschland kritisiert und gefordert haben. Aber wie genau liefen die Proteste jetzt eigentlich ab? Am wichtigsten für die gesamte Bewegung in Deutschland war der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, also eine Studentengruppe. Dieser hatte sich 1946 als eine Jugendgruppe der Partei SPD gegründet. 1961 wurde er allerdings von der Partei ausgeschlossen. Der Grund war, dass der SDS eine andere Position politisch einnahm als die SPD. Der Studentenbund war nämlich gegen eine Wiederbewaffnung der BRD und gegen eine Ausrüstung der deutschen Armee mit Atomwaffen, wohingegen die SPD dieses Vorhaben aber schon unterstützte. Und deshalb schlossen sie dann den Studentenbund von der Partei aus. Dieser existierte also nun unabhängig von der Partei. Ab Mitte der 1960er Jahre wird der SDS die wichtigste Trägergruppe der sogenannten außerparlamentarischen Opposition, die alle Strömungen in den 68er grob vereint. Wichtigster Wortführer der Bewegung war Rudi Dutschke. Was man bei der Analyse der ganzen 68er-Bewegung und der Ereignisse dieser Zeit beachten sollte, ist, dass es ganz viele zeitliche Überschneidungen gibt. Also viele Dinge laufen parallel, werden voneinander beeinflusst, also vor allem international, das kann ich jetzt in diesem Podcast gar nicht darstellen, aber vor allem international beeinflussen sich die unterschiedlichen Studierendenproteste in verschiedenen Ländern unglaublich stark und manchmal sind die einzelnen Ereignisse gar nicht klar voneinander zu unterscheiden. In Deutschland ist der grobe Beginnpunkt der 68er-Proteste, wobei es keinen richtigen Startpunkt der Proteste gibt, dass der SDS eben von der SPD ausgeschlossen wird, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Deshalb muss sich der SDS, der ja nun nicht mehr an das parteipolitische Programm der SPD gebunden ist, sich neu orientieren und überlegen, für was er eigentlich steht. Dabei verabschiedet er 1962 eine Hochschuldenkschrift, in der zentrale Punkte des Hochschulwesens kritisiert werden. Also wie bereits oben erwähnt, dass es zu autoritär ist, dass Studierende sich kaum beteiligen können. Über die Jahre, also über die gesamten 1960er Jahre, schaukelt sich diese Kritik immer mehr hoch und schließlich finden auch konkrete Protestaktionen statt, die zentraler Bestandteil und Ausgangspunkt der 68er-Bewegung sind. Also als ein Beispiel: In Berlin kommt es 1965 dazu, dass der Direktor der Freien Universität eine studentische Veranstaltung absagt, weil sich einer der angekündigten Redner negativ über die Uni geäußert hat. Also er verbietet eine studentische Veranstaltung. Die Studierenden verstehen dies als ein Verbot ihrer Meinungsfreiheit und das Ganze führt unter anderem zu einem Vorlesungsstreik am Institut der Politischen Wissenschaft der FU. Ähnliche Aktionen, also zum Beispiel Vorlesungsstreiks, aber auch Demos und andere Aktionen, finden an vielen deutschen Unis über die Jahre hinweg statt. Vor allem in Berlin. Und diese Proteste eskalieren auch immer wieder. Das waren also die Proteste in Bezug auf die Universitäten. Allerdings gab es ja auch sehr viele Forderungen und Kritikpunkte außerhalb der Universitäten, die die 68er verfolgten. Unter anderem die Kritik am Vietnamkrieg. Die USA stieg ja ungefähr 1964 aktiv in diesen Krieg ein. Und wie ich bereits früher schon erläutert habe, es gab ein unglaubliches Ungleichgewicht in diesem Vietnamkrieg zwischen dem von der USA unterstützten Südvietnam, das sehr viel mehr Macht hatte durch die USA, und dem eher Entwicklungsland Nordvietnam. Auch in West-Berlin gab es bald Kritik am Vietnamkrieg und Protestaktionen und öffentliche Erklärungen. Unter anderem gab es auch sehr provokante Aktionen weniger Mitglieder, zum Beispiel, dass Eier auf das Amerika-Haus in Berlin geschmissen wurden. Die Opposition zum Vietnamkrieg wurde dabei von den deutschen Studierenden als moralische Pflicht verstanden, damit sich so etwas wie die NS-Vergangenheit nicht wiederholen könne. Über diesen ganzen Protesten, die da jetzt entstanden sind und auch noch in anderen Kontexten entstehen, schwebt immer wieder die Frage, wie viel Gewalt darf eigentlich eingesetzt werden für die Proteste und den Widerstand? Diese Frage stellt sich vor allem ab dem 2. Juni 1967. Dieser stellt nämlich einen Wendepunkt für die 68er-Bewegung dar. An diesem Tag findet nämlich eine Demonstration vor der Deutschen Oper statt, weil der Schah von Persien zu Besuch ist. Es kommt zu massiver Polizeigewalt gegen die Demonstrierenden. Es geht sogar so weit, dass ein demonstrierender Student, Benno Ohnesorg, von einem Polizisten erschossen wird, während er von dessen Kollegen verprügelt wird. Dass jemand von der Polizei erschossen wird, der demonstriert, löst unglaubliche Panik, Entsetzen und Wut in der Studentenschaft aus, aber auch in anderen Teilen der Gesellschaft. Viele, die vorher zu diesen Studentenprotesten eher distanziert waren und sich nicht persönlich betroffen gefühlt haben, fühlen sich jetzt persönlich betroffen und engagieren sich nun auch politisch. Die ganze Bewegung vergrößert sich noch einmal massiv und radikalisiert sich auch mehr, weil man so das Gefühl hat, naja, die Gegenseite hat ja irgendwie angefangen. Dieser ganze Vorfall, bei dem eben Benno Ohnesorg ums Leben kommt, wird als Ausdruck der autoritären Politik und der gesamten autoritären Gesellschaftsstruktur verstanden. Ungefähr zeitgleich nimmt auch die landesweite Anti-Springer-Kampagne Fahrt auf. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass sich irgendwann die Protestierenden eben auch gegen den Pressekonzern Springer gewandt haben. Dieser hat nämlich immer extrem negativ über die Studierendenproteste berichtet. Und man geht davon aus, dass diese manipulative Berichterstattung, die auch sehr einseitig war, Gewalt gegen die protestierenden Studierenden ausgelöst hat. Und nun versuchen eben die Studierenden zurückzuschlagen und diese Berichterstattung der Springerpresse zu entlarven und zu zeigen, wie negativ diese ist. Auch die Anti-Vietnam-Kriegsproteste laufen weiter. Am 17. und 18. Februar 1968 kommt es zum ersten internationalen Vietnam-Kongress in West-Berlin. Dabei treffen sich ganz viele Studierende und Jugendliche aus aller Welt, die sich eben in den jeweiligen sozialen Bewegungen ihrer Länder engagieren. Organisiert wird das Ganze vom SDS, also vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Es geht natürlich, wie der Name schon sagt, vor allem gegen den Krieg in Vietnam. Kurz zuvor hatte die USA im Vietnamkrieg auch einen herben Niederschlag einstecken müssen. Das Ansehen des Krieges sinkt damit auch in der amerikanischen Bevölkerung. Dieser Kongress, dieser Anti-Vietnam-Kongress, der war auch so wichtig für die ganze Bewegung, weil es damit auch so eine richtige internationale Vernetzung der verschiedenen sozialen Bewegungen weltweit gab. Also zum Beispiel, da waren auch Menschen aus Großbritannien, den USA oder Frankreich dabei und alle konnten sich austauschen und gegenseitig inspirieren. Und man merkt, dass wir uns jetzt im wichtigsten Jahr der ganzen Protestbewegung befinden, im Jahr 1968. Es passiert nämlich nur wenige Monate später schon wieder etwas sehr Entscheidendes für die Bewegung. Und zwar wird am 11. April 1968 ein Attentat auf Rudi Dutschke verübt. Rudi Dutschke war, wie ich bereits erwähnt habe, einer der wichtigsten Wortführer der ganzen Bewegung. Und er wurde auf offener Straße niedergeschossen von einem Hilfsarbeiter und überlebte nur schwer verletzt. Daraufhin eskalierte die Lage total. Es war nämlich so, dass in den Monaten und Wochen davor die Springerpresse oder auch die Boulevardpresse allgemein unglaublich viele Hetzartikel gegen die Studierendenbewegung veröffentlicht hatte. Und man geht davon aus, dass auch der Attentäter durch diese Hetzartikel beeinflusst worden war. Man fand bei ihm nämlich auch eine Zeitung, in der eben ein solcher Hetzartikel stand. Und bei den nun folgenden Demonstrationen kam es zu solchen Eskalationen, dass es auch mehrere Tote gab. Und im Mai 1968 kommt es dann zum Höhepunkt der 68er-Bewegung in der BRD. Also wir hatten ja bisher schon die Proteste gegen die Strukturen der Universitäten, wir hatten die Proteste gegen den Vietnamkrieg, die Proteste gegen die Springerpresse und die Boulevardpresse allgemein. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch so ein großer Kritikpunkt der ganzen 68er-Bewegung, und das waren die Notstandsgesetze. Und mit der Kritik oder der Forderung, diese Notstandsgesetze eben nicht zu verabschieden, kommt es zum Höhepunkt der Demonstrationen. Und zwar ist es so, dass diese Notstandsgesetze im Mai 1968 verabschiedet werden sollen. Und das mobilisiert unglaublich viele Menschen, also nicht nur Studierende, sondern zum Beispiel auch sehr viele aus der Arbeiterschaft, von den Gewerkschaften. Und vor allem während der zweiten und dritten Lesung der Notstandsgesetze im Parlament kommt es zu großen Demonstrationen. Bei der zweiten Lesung wird zum Beispiel der sogenannte Sternmarsch auf Bonn mit über 60.000 Demonstrierenden durchgeführt. Trotzdem, am 30. Mai 1968 werden die Notstandsgesetze vom Bundestag angenommen. Damit beginnt gleich nach dem Höhepunkt der Proteste der Zerfall der außerparlamentarischen Opposition. Viele Mitglieder sind resigniert, weil die Proteste gegen die Notstandsgesetze eben nicht erfolgreich waren. Außerdem hat die außerparlamentarische Opposition Geldprobleme, sie ist zahlungsunfähig. Hinzu kommen interne Differenzen, also dass es Richtungsstreit gibt, wie es weitergehen soll mit der Organisation. Schließlich löst sich die Kampagne Außerparlamentarische Opposition auf. Der SDS, der ja diese vor allem getragen hat, hat auch große interne Widersprüche. Das Einzige, was er fortsetzt, sind die Aktionen an den Universitäten. Allerdings löst sich der Sozialistische Deutsche Studentenbund im März 1970 schließlich auch auf. Es konnte nämlich einfach kein neuer Vorsitzender mehr gewählt werden, da man sich so uneinig war. Der Höhepunkt der ganzen 68er-Bewegung in der BRD waren also definitiv die Demonstrationen gegen die Notstandsgesetze im Mai 1968. Auch in anderen Ländern kommt es um diese Zeit herum oder in den Folgejahren zu einer Zersplitterung der Bewegung. Unter dem US-Präsidenten Nixon weitet sich der Vietnamkrieg sogar noch einmal aus. Es gibt in den USA nach wie vor Proteste dagegen. Schließlich wird die Wehrdienstpflicht aufgehoben. Inwieweit die Proteste gegen den Vietnamkrieg in den USA und weltweit aber tatsächlich zu dessen Ende beigetragen haben, ist fraglich. Also, noch einmal eine kurze Zusammenfassung der ganzen Ereignisse. Es gibt eigentlich über die ganzen 1960er Jahre hinweg Proteste gegen die Struktur und die Lehrinhalte der Universitäten. Ab 1964 und 1965 gibt es Proteste gegen den Vietnamkrieg. Highlight ist dabei 1968 der Internationale Vietnamkongress in Berlin. Befeuert werden alle Proteste noch einmal 1967, als Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen wird, und auch später noch einmal, als Rudi Dutschke Opfer eines Attentats wird. Letzterer, Rudi Dutschke, stand auch im Zentrum von Hetzkampagnen der Springerpresse, wie eigentlich die gesamte Studentenbewegung. Deshalb waren auch Kampagnen gegen Springer und andere Boulevardmedien großer Teil der Studierendenproteste bzw. der ganzen 68er-Proteste. Ihren Höhepunkt erreichte die 68er-Bewegung im Mai 1968 bei Protesten gegen die Erlassung der Notstandsgesetze der Bundesregierung, die aber dann trotzdem verabschiedet werden. Danach zersplittert die Bewegung sehr und verliert sich in Richtungsstreiten. 1970 löst sich der Hauptträger, der Sozialistische Deutsche Studentenbund SDS, auf. Und wie haben die 68er Deutschland jetzt verändert? Beziehungsweise haben sie Deutschland überhaupt verändert, und was spüren wir heute noch von den 68ern? Das ist eigentlich relativ schwer zu sagen. Die 68er-Bewegung und ihre Deutung sind bis heute relativ umstritten. Es ist relativ schwer zu sagen, welche Entwicklungen und Ereignisse ganz konkret auf die 68er-Bewegung zurückzuführen sind, denn die Bewegung war relativ breit und nicht so ganz klar organisiert, auch wenn es Trägerorganisationen gab. Es gab außerdem viele Folgebewegungen, und man weiß dann nicht mehr genau, kam das von den 68ern oder wurde das erst durch die, die aus ihnen gefolgt sind, wie zum Beispiel die Frauenbewegung, initiiert. Aber es ist ganz sicher, die 68er waren ein wichtiger Impulsgeber. Folgen hatte die Bewegung vor allem dadurch, dass die Protestierenden, die sich in der 68er-Bewegung engagiert hatten, weiter engagierten. Sie waren ja jetzt politisiert durch diese ganze Bewegung, und jetzt engagierten sie sich eben anderweitig politisch. Viele engagierten sich in Splittergruppen, es gab viele Kleingruppen, die sich radikalisierten, die sogenannten K-Gruppen zum Beispiel, also so kommunistische Kleinparteien waren das. Oder auch in Einzelfällen geschah es, dass ehemalige 68er-Mitglieder linksterroristische Gruppen gründeten. Das bekannteste Beispiel hierfür ist die RAF, die Rote Armee-Fraktion. Das war eine linksextreme terroristische Vereinigung, die von 1970 bis 1998 Entführungen, Geiselnahmen, Banküberfälle, Sprengstoffattentate und auch Morde mit politischen Motiven in Westdeutschland verübte. Allerdings darf dieses krasse politische Engagement nicht als direkte Folge der 68er-Bewegung gesehen werden. Die 68er haben nämlich niemals diese Hemmschwelle überschritten. Es gab maximal Sachbeschädigungen bei den 68ern, aber keine Gewalt gegen Personen. Aber abgesehen von diesen radikalen Kleingruppen und oder auch terroristischen Gruppen haben sich auch sehr viele Mitglieder in das traditionelle Parteiensystem integriert. Manche engagierten sich dann zum Beispiel bei der SPD oder bei den Jungsozialisten. Oder sie waren an der Gründung der Partei Die Grünen beteiligt. Auch unabhängig von Parteien haben sich viele Mitglieder im kleinen Rahmen engagiert. Zum Beispiel in der Organisation von Bürgerinitiativen. Ganz wichtig ist, dass eine ganze Generation vom Gedankengut dieser Bewegung geprägt wurde. Man muss sich ja vorstellen, klar, in den 1968ern waren die Mitglieder dieser Bewegung vor allem Studierende. Aber die waren ja nicht für immer Studierende. Irgendwann haben die meisten einen relativ normalen Lebensweg eingeschlagen und haben oft Karriere gemacht. Das heißt, Menschen mit diesem Gedankengut der 68er kamen schließlich irgendwann auch durch ganz normale Karrieren in den Spitzenpositionen und Spitzenämtern der Gesellschaft an. Und die haben ja vielleicht, wenn auch nicht mehr ganz so radikal, das Gedankengut der 68er bewahrt. So ist es so, dass als dann die 68er-Generation sozusagen in der Mitte der Gesellschaft angekommen war und eben schon älter war, sie ihr Gedankengut mit übernommen haben und teilweise auch umgesetzt haben. Also zum Beispiel Anti-Autorität oder flache Hierarchien. Aber nicht nur die Mitglieder der 68er wirkten in der Gesellschaft fort, die Gesellschaft veränderte sich auch so durch den Einfluss der 68er. Es gab nach den 68ern nämlich so eine richtige Aufbruchsstimmung und die 68er haben Impulse gegeben für viele Folgebewegungen, zum Beispiel die Frauen- oder die Ökologiebewegung in den 1970ern. Auch nahmen einige der traditionellen Parteien ihre Forderungen und Anstöße auf. Also vor allem die alten Linken, in Anführungszeichen, wie die SPD, haben viele Ideen der 68er natürlich wesentlich weniger radikal übernommen. Es ist auch zu vermuten, dass die 68er-Bewegung und ihre Kritik an der bisherigen Regierung zu einem Machtwechsel in Bonn führten. Bei den Bundestagswahlen 1969 kam nämlich erstmals die SPD an die Macht. Außerdem etablierten die 68er Aktions- und Protestformen, wie zum Beispiel den politischen Streik der Gewerkschaften. Solche Protestformen hatte es in der BRD vor den 68ern nicht gegeben. Aber man muss das jetzt auch ein bisschen einschränken, also es ist ja nicht so, als dass die 68er alle ihre Forderungen und Bedingungen umsetzen hätten können. Also ihre Forderung, dass es eine komplett neue Politik, Gesellschafts- und Wirtschaftsstruktur gibt, konnte nicht umgesetzt werden. Das System an sich blieb ja eigentlich schon bestehen. Und die Macht- und Entscheidungshierarchien, wie von den 68ern gefordert, wurden nicht zerstört. Also das konkrete Ziel der 68er wurde verfehlt. Und auch die Beteiligung der Studierenden an den Entscheidungsprozessen in den Universitäten wurden nicht so umgesetzt, wie die 68er das gefordert hatten. Aber man kann ihnen eben durchaus kulturelle und politische Nachwirkungen nachsagen. Noch einmal kurz die Folgen und Wirkungen zusammengefasst. Das politische Engagement vieler Beteiligter der 68er setzt sich fort. In Parteien, Gruppen und kleinen Organisationen. Außerdem wird das Gedankengut durch diese Generation weitergetragen und später, als diese in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, teilweise umgesetzt. Außerdem sind die 68er Impulsgeber für Folgebewegungen. Es kommt außerdem zu einem Mentalitätswandel in der Politik und neue Protestformen werden in der BRD etabliert. Allerdings, die konkreten Ziele der 68er konnten nicht umgesetzt werden. Ja, das war's jetzt auch schon wieder mit der dritten Folge meines Podcastes. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Es würde mich total freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Dann wird es nämlich um die Sklavenaufstände im antiken Rom gehen. Die Quellen, die ich für diese Folge verwendet habe, verlinke ich euch in der Folgenbeschreibung. Tschüss, bis zum nächsten Mal.